Hallo und herzlich willkommen zum 609. NMAC-Podcast. Mein Name ist Erik und um über unser heutiges Thema zu sprechen, die Gamescom 2025, habe ich mir Verstärkung geholt und zwar von Markus. Hallo Markus.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo Erik. Schön, dass ich dabei sein kann und ja, sehr gerne. Wir waren ja beide gestern auf der Messe.
Ja,
also gestern im Sinne von 22. August.
Genau, wir haben uns also am Gamescom-Freitag getroffen, weil da hatten wir unseren Nintendo-Termin in der Business Area. Wer das nicht weiß, die Gamescom ist ja einmal in einen Besucherbereich und dann noch in einen Geschäftsbereich eingeteilt, wo dann eben nur die Fachbesucher und Medienvertreter Zugang haben. Und da hatten wir uns verschiedene Nintendo-Spiele angeschaut. Und ich war am Mittwoch ebenfalls schon auf der Messe im Vorfeld, bin einmal drüber gelaufen, hab an dem Tag, glaube ich, über 15 Kilometer zurückgelegt, Fußweg. Also das war schon ordentlich. Würde ich nicht mehr mit jedem Tag schaffen, Markus.
Ja, nee, also ich muss auch ehrlich sagen, also meine Freundin, die hatte auch so eine Smartwatch, hat die, ne? Und da waren dann am Ende auch so 20.000 Schritte oder so drauf. Also das ist immer eine ordentliche Strecke, die man da zurücklegt. Und man ist am Ende auch wirklich, also ich bin immer durch.
Ja, war ich auch. Also ich muss ja auch sagen, in den letzten Jahren war ich ja, wenn ich überhaupt da gewesen bin, dann immer nur am Pressetag da, weil es einfach deutlich leerer ist, wenn auch nicht unbedingt so viel deutlich leerer, wie es noch in den Anfangsjahren der Gamescom war. Mhm. Es hat ja immer mehr zugenommen. Die Messe wird ja immer größer, es kommen immer mehr Besucher anscheinend. Also die Messe ist jetzt noch nicht komplett durch. Ich bin mal gespannt, wie die Besucherzahlen in diesem Jahr aussehen.
Bin ich auch echt gespannt. Also ja, also es war jetzt tatsächlich meine 12. Gamescom. Also ich war auf der ersten Gamescom in Köln, war ich schon da. Und dann bis 2019, also vor Corona. Und jetzt nach Corona war das jetzt eigentlich meine erste, wo ich wieder war. Und ich habe mich auch sehr, sehr gefreut, wieder zurück zu sein. Also wieder mal drauf zu gehen. Und das werde ich auch nächstes Jahr wieder machen. Auf jeden Fall.
Ja. Also ich war ja tatsächlich auf fast jeder Gamescom vertreten. Ich war, glaube ich, nur auf der ersten Messe nach der Pandemie, da war ich nicht, weil Nintendo war da auch nicht da und ich habe allgemein geschaut, was für Spiele vorgestellt werden. Hat mich eigentlich fast gar nichts gejuckt irgendwie. Eventuell hätte ich ein paar Indie-Titel so kennenlernen können. Das weiß man ja vorher nicht, weil danach schaut man ja nicht unbedingt, was auf der Messe dann vertreten ist. Mhm. Aber jetzt war es dann doch wieder das dritte Mal in Folge. Es ist wieder eine Tradition geworden damit.
Und genau, denke ich es auch. Also bei mir ist es bestimmt auch wieder eine Tradition geworden mit dem diesjährigen Besuch. Auf jeden Fall.
Und es ist ja trotzdem auch einfach mal schön drüber zu gehen, ein bisschen Messeatmosphäre zu schnuppern. Und
genau.
Ich kann auch direkt an der Stelle sagen, falls jemand von euch nicht auf der Messe gewesen ist, ihr bei euch mal ein Bild davon machen wollt, wie es in diesem Jahr ausgesehen hat, dann habe ich dazu auch einen Messerundgang aufgenommen auf meinem, ich sag jetzt mal so privaten YouTube-Kanal, Darkfire0507. Da könnt ihr euch gerne mal ein bisschen umschauen. Da habe ich die einzelnen Hallen einfach mal abgegangen und dann könnt ihr mal sehen, was da alles los war. Mhm. Ja, aber ja, wundert cool. euch nicht, die Gänge waren da noch sehr leer, das war am Mittwochmorgen. Also in dem Sinne, wenn ihr dann wirklich an den Besuchertagen hingeht, es wird deutlich voller. Aber Markus, wir wollen jetzt nicht weiter oder an der Stelle nicht weiter über die Messe reden, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Ich glaube, die Hörer sind am meisten interessiert, was wir denn bei unserem Nintendo-Termin erlebt haben. Was haben wir denn da als erstes gespielt?
Ja, zuerst durften wir Metroid Prime 4 Echoes spielen, ne?
Und, nicht Echoes, Beyond.
Beyond, stimmt. Ach nee, Echoes ist ja der. Moment, Echoes ist der dritte, oder?
Nee, der zweite. Der dritte ist Corruption.
Ach Gott, jetzt bin ich total raus.
Jetzt, genau, jetzt hast du dich aber geoutet, dass du dich mit Metroid Prime überhaupt nicht auskennst.
So halb. auf jeden Fall Metroid Prime 4 Beyond oder 4 Beyond haben wir spielen können, genau am Nintendo-Stand. Das war das erste Spiel, was wir ausprobieren konnten. Und es war auch eine relativ lange Demo und es war wahrscheinlich der Prolog des Spiels, bevor es richtig losgeht. Ne?
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also es war auch alles sehr gescriptet da drin. Es gab natürlich viele Momente, wo wir halt rumlaufen konnten, aber man hat so ein bisschen die Basics gelernt. Also sprich, wir sind halt rumgelaufen, haben ein paar Gegner dann abgeknallt, auch Türen wieder geöffnet. Ich glaube, man konnte auch Missiles schon verschießen.
Ja,
In den Morph Ball konnte man sich verwandeln. Wir hatten, glaube ich, sogar einen Doppelsprung tatsächlich.
Ja, konnten wir auch nutzen, genau. Ja.
Es würde mich tatsächlich nicht wundern, wenn wir im fertigen Spiel, sobald wir den Prolog gespielt haben, direkt wieder alle Fähigkeiten verlieren.
Ja, es deutet sich ja schon an, ne, am Ende des Prologs, also am Ende der Demo deutet es sich ja schon an, dass da irgendwas, da passiert was und ja, und dann ist, ich nehme an, das ist dann auch der Grund, warum Samus mal wieder all ihre Fähigkeiten verliert. Ne?
Ganz genau. Was ich auch interessant fand, wir haben das Spiel ja im Mausmodus gespielt. Das heißt, wir hatten einen Joy-Con in der linken Hand und einen Joy-Con in der rechten. Also ich denke mal, es wird auch umgekehrt sein, falls ihr Linkshänder seid, dass man das dann so einstellen kann, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Kann ich natürlich nicht mit Gewissheit sagen. Allerdings muss ich sagen, ich war bislang noch nicht so der große Fan des Mausmodus, jetzt auch nicht auf der Messe, was aber, glaube ich, auch ein bisschen an den Unterlagen lag, die wir zur Verfügung hatten. Also bei mir zu Hause ist es halt blöd, ich habe so einen Plattentisch, da sind dann halt immer so verschiedene Rillen drauf und das sieht das halt nicht richtig drüber. Auf der Jeans funktioniert es meiner Meinung nach sowieso katastrophal. Auf der puren Haut ist jetzt auch nicht so geil. Und auf der Messe hatten wir so eine Gummimatte eigentlich. Wie hast du denn das wahrgenommen? Konntest du damit gut spielen oder eher nicht so?
Ja, also ich muss sagen, also ich bin da voll bei dir. Also der Mausmodus hat mich auch noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Ich finde nett, dass es ihn gibt, so bei einigen Spielen. Ich finde nett, dass es so irgendwie so ein Feature ist. Wir hatten ja diesen Rolltisch da und da war ja so ein. Da war so eine Matte drauf, glaube ich, ne? Und ich hatte weniger Probleme irgendwie mit der Unterlage als mehr mit den Knöpfen tatsächlich, weil das rechte Joy-Con dann quasi als Maus nimmt, sind die Knöpfe ja an der Seite quasi, ne? An der linken Seite, und irgendwie ist das Gefühl ein bisschen anders, weil die Knöpfe sind ja in einer anderen Richtung, als sie eigentlich sein sollten sozusagen. Klingt jetzt irgendwie komisch, aber damit habe ich da irgendwie eher so ein bisschen Probleme, dann rauszufinden, welchen Knopf ich eigentlich drücke. Das ist dann, hat dann dazu geführt, dass ich auf einmal im Morph Ball war, obwohl ich eigentlich schießen wollte.
Ja, ich fand es auch nicht so gut gelungen, wie die Steuerung da ausfällt. Also es ist halt sehr gewöhnungsbedürftig, dann, wenn man eben die Maus bedient, man hat dann seinen Zeigefinger und sein Mittelfinger, die liegen dann oben auf R und ZR, und mit dem Daumen soll man dann halt noch an die Knöpfe dann gehen. Und das fand ich auch ein bisschen verwirrend, das ist vielleicht auch nur eine Gewohnheitssache, das kann ich jetzt nach 5 Minuten, 10 Minuten spielen eigentlich auch gar nicht sagen, wie sich das dann später im Praxistest dann zeigen wird, aber jetzt in der Demo fand ich es dann eher ein bisschen abschreckend und führt mich eigentlich wieder dazu, dass ich das ganze Ding am Ende wieder mit dem Pro-Controller spielen werde.
Ja, wahrscheinlich. Also muss ich sagen, habe ich auch schon gedacht. Also das ist auch so meine Meinung dazu. Nettes Feature, aber es soll halt dazu führen, dass, ne, es soll halt dann irgendwie für Leute vielleicht, die eher die Maussteuerung von Shootern am PC gewöhnt sind, dass die das dann, dass die eher damit klarkommen. Aber ich bin mittlerweile auch bei Shootern so dermaßen die Pad-Steuerung gewöhnt, deshalb werde ich wahrscheinlich auch mit dem Pro-Controller spielen.
Ja, was ich vielleicht cool finden würde, das weiß ich allerdings nicht, ob es funktioniert, ob das Spiel dann auch richtige Gaming-Mäuse unterstützt, wenn man die dann
Genau, das hätte ich jetzt auch noch gedacht, das habe ich auch gedacht jetzt dann, also mit einer echten, richtigen Gaming-Maus oder wenn man dann eine normale Maus halt anschließen könnte, würde ich jetzt sagen, könnte das nicht schlecht sein, dann. Ja.
Müsste halt dann natürlich an der Maus, müssten dann links sicherlich dann noch ein paar Knöpfe sein, also vier Stück am besten, ja. Aber die man dann vielleicht besser greifen kann. Ich muss auch sagen, ich kann mit den Joy-Cons, weil die ja relativ klein sind, natürlich bei der Switch 2 sind die jetzt noch mal ein bisschen größer geworden, aber die sind halt sehr schmal, die liegen dann vor allem im Mausmodus nicht wirklich gut, zumindest nicht wirklich gut in meinen Händen. Und da hoffe ich halt, dass dann eben solche Gaming-Mäuse unterstützt würden, die man halt anschließen kann. Das müsste ja eigentlich auch problemlos über einen USB-C-Anschluss gehen, wenn man es dann auch vielleicht im Tabletop-Modus nur spielen will.
Mhm.
Ja, da muss man sich dann vielleicht eine Konstruktion basteln, wenn die Session was länger wird, wegen dem ja doch sehr dünnen Akku, der in der Switch 2 dann verbaut ist. Also im Verhältnis zu dem, wie lange die Spiele laufen natürlich. Ja, aber das Spiel lief ja eigentlich auch ziemlich flüssig, muss ich sagen. Also ich habe da jetzt keine Hütte oder so erlebt, oder?
Nee, überhaupt nicht. Fand ich auch. Also ich fand sowieso die Grafik sehr klar. Ne? Also hatte auch sehr, sehr stark diese die Stärken der Switch 2 ausgespielt, finde ich. Und du hast ja auch schon gesagt, war viel geskriptet da in diesem Prolog, den wir spielen konnten. Wirkt dann auch schon so wie so ein moderner Shooter, so wie jetzt, keine Ahnung, Halo, Call of Duty oder so, wo auch rundherum während der Mission immer noch Sachen passieren. Andere Soldaten, die mit einem kämpfen, es explodieren Sachen um einen herum, Raumschiffe stürzen ab und so weiter. Ne? Also da ist ja schon viel passiert, so rundherum.
Ja, ich kann mir aber natürlich vorstellen, dass es dann, sobald man diesen Prolog abgeschlossen hat, dann wird die Spielwelt natürlich deutlich offener sein, damit
genau.
Das typische Metroid-Spielprinzip dann auch wieder zur Geltung kommt. Das Einzige, was ich für dieses Spiel hoffe, ist, dass es eben nicht mehr so linear wie Metroid Prime 3 wird, weil das war schon im Verhältnis zu den ersten beiden Teilen der Metroid Prime-Reihe doch etwas linearer. Und da hatte ich am Ende auch, ohne dass ich jetzt groß gesucht habe, auch direkt schon fast alle Items gefunden gehabt. Und das hatte ich in Metroid halt noch nie gehabt. Und deswegen hoffe ich einfach, dass es eher so Richtung Teil 1 oder Teil 2 geht.
Genau, also es wird dann ja auf einem separaten Planeten dann spielen, wo Samus dann hinkommt am Ende des Prologs. Und und da denke ich auch, dass es dann wieder das typische Metroid-Gameplay wird und sie hauptsächlich dann auch alleine sein wird. Ne?
Ja, davon gehe ich aus. Das gehört ja auch ein bisschen dazu.
Genau.
Ja, dann würde ich sagen...
Ich wollte noch sagen, am Ende der Demo gab es ja noch so einen dicken Bossgegner, ne, der dann auch schon so ein paar Sachen so zeigte, was dann so vom Gameplay her so kommt. Ne? Und den habe ich ja dann auch geschafft, tatsächlich dann im Spiel. Aber ich denke, sagen wir mal so, ich denke, dass man ihn geschickter und schneller besiegen kann, als ich es gemacht habe in der Demo.
Ja, es hat sich etwas gezogen.
Ja, genau.
Ja, aber wir haben es hingekriegt. Es war ein sehr intensiver Bosskampf. Man musste da natürlich auch verschiedene Fähigkeiten einsetzen. Also zum Beispiel eben die Lock-On-Funktion konnte man ja einsetzen, um ihn so ein bisschen anzuvisieren, um dann seine Schwachstellen zu attackieren. Man musste dann bei bestimmten Angriffen auch ausweichen, hat dann auch mal so einen Rundumschlag gemacht, da musste man sich dann entweder schnell in den Morphball verwandeln und dann unter diesem Schlag hindurch, oder man musste halt den Doppelsprung verwenden, um drüber zu springen. Also
genau.
Es war schon fordernd, das muss ich wirklich sagen, und ich bin da auch schon sehr gespannt, was es sich für die anderen Bossgegner, die so im Spiel dann auftauchen, noch ausgedacht haben.
Mhm. Genau, das war jetzt kein so ein Tutorial-Boss, der nur eine Fähigkeit hat oder so und deshalb sehr, sehr einfach ist, aber ne, der setzt sich schon voraus, dass man so ein bisschen die Fähigkeiten von Samus auch einsetzen konnte dann.
Eben.
Ne?
Ja. Aber ich würde sagen, springen wir jetzt an der Stelle direkt zum nächsten Spiel, das wir gespielt haben.
Ja.
Das ist ein Spiel, das wurde erst in der, also wenn ihr jetzt den Podcast hört, in der letzten Woche ja etwas ausgiebiger vorgestellt, etwas ausgiebiger heißt in einer epischen Breite, präsentiert vom Masahiro Sakurai, Kirby Air Riders. Das war auf der Gamescom auch direkt spielbar und ich glaube, deswegen haben sie auch diese Präsentation einen Tag vorher rausgehauen, weil es ja doch schon etwas komplizierter ist zu spielen als jetzt zum Beispiel Mario Kart.
Ja, genau. Also bevor wir dann die Demo richtig spielen konnten, mussten wir zuerst, ich glaube, sechs Tutorials mussten wir, glaube ich, spielen. Ne? So, oder sollten wir spielen. Was auch nötig war tatsächlich, um so diese einzelnen Feinheiten da überhaupt herauszufinden, was wir überhaupt da machen können. Ne?
Ja.
Denn es spielt sich schon wirklich anders als Mario Kart oder andere Racer.
Genau. Und an der Stelle möchte ich aber auch direkt mal Entwarnung geben an unsere Hörer und Hörerinnen, die vielleicht damals, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau heißt, aber das Mario Strikers, das dann für die Switch rausgekommen ist, das ist ja ähnlich kompliziert gewesen. Also im Vergleich zu den vorherigen Spielen, die es ja dann auf dem GameCube und auf der Wii und sonst wo gab. Oder ich glaube, das ist ja, glaube ich, erst der dritte Teil gewesen, dann sprich auf GameCube und Wii. Die sind ja deutlich einfacher zu lernen. So kompliziert ist es nicht. Also es ist schon leicht verständlich. Die Tutorials sind sehr kurz und sind auch wirklich eingängig. Ne? Also wenn man die, glaube ich, einmal durch hat, versteht man auch hauptsächlich, wie es geht. Danach ist es eben nur eine Gewohnheitssache, sich an diese Steuerung und die ganzen Methoden dazu gewöhnen.
Ja,
Und
genau.
ja.
Genau.
Es gibt ja im Spiel dann
Und
auch zwei Modi. Einmal halt diesen Air-Ride-Modus, den konnten wir leider nicht dann spielen, also nicht diese
nee.
normalen Rennen, die es ja in Mario Kart World gibt. Aber wir hatten die Möglichkeit, den City-Trial-Modus zu spielen, der ja auch groß beworben wurde in der Nintendo Direct letzte
Ja,
Woche.
genau. Und ja, das ist dann eher so, das ist dann ziemliches Chaos, ne? Weil
Ja.
in diesem City Trial bereitet man sich halt vor auf die nächste Runde sozusagen, auf das Minispiel, das man dann danach spielt.
Genau, also man
Ne?
fährt dann oder flitzt dann halt in der Welt rum, sammelt dann verschiedene Icons ein, die dann unsere Attribute verbessern, also was wie Geschwindigkeit, Gewicht, Verteidigung, Lebensenergie, alle solche Sachen. Und man hat dafür 5 Minuten Zeit. In der Zeit passiert dann in der Spielwelt alles Mögliche. Also natürlich flitzen dann direkt alle Charaktere hin und her. Das heißt, wir haben es, glaube ich, mit menschlichen Mitspielern gespielt. Es waren aber auch Computergegner mit dabei.
Genau, weil nicht alle jetzt da, also weil so viele Plätze halt nicht verfügbar waren zum Spielen. Und man muss ja auch sagen, am Anfang hat man quasi das schlechteste Gefährt, diesen Stern, und kann dann in diesem City Trial dann auch andere Gefährte dann finden und dann umsteigen, die dann auch verschiedene Fähigkeiten haben. Und welches man dann am Ende, wenn der Timer abläuft, dann hat, das behält man dann auch in dem darauf folgenden Spiel.
Ja, genau. Und da hatten wir die Möglichkeit, zwei verschiedene Spiele auszuprobieren. Einmal ging es darum, da kann ich mich, glaube ich, noch ein bisschen besser dran erinnern als an das erste. Aber, nee, Quatsch, gar nicht wahr. Ich glaube, im ersten Spiel ging es bei mir zumindest darum, das ist nämlich auch nochmal ein großer Unterschied, über den wir gleich nochmal sprechen müssen. Da musste ich halt verschiedene oder möglichst viel Futter einsammeln, also Gourmet-Race-mäßig, wie man es aus Kirby Superstar vielleicht schon kennt, oder Kirby's Fun Pack, wie es ja dann auf dem SNES bei uns hieß. Ja, und wir haben am Ende halt das meiste Futter eingesammelt. Was heißt Futter? Also Nahrungsmittel, also Süßigkeiten, also alles, was Kirby gerne futtert, ne? Wenn man das halt, wer das meiste eingesammelt hat, gewinnt dann die Partie. Und das müsste bei dir allerdings ein anderes Spiel gewesen sein als bei mir.
Ja, genau. Ich habe ein anderes gewählt. Ich bin jetzt aber, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Namen davon, aber es war so ein Arena-Kampf. Also es war so eine runde Arena und dann musste man sich da gegenseitig behaken.
Ja,
So
das
ein, ich glaub Derby, irgendwas mit Derby hieß das. Ich weiß es gar nicht mehr.
ja, bestimmt Remi Demi Derby.
Irgendwie sowas, ja.
Genau, und das finde ich tatsächlich super interessant, wie sie das halt in diesem Spiel gelöst haben. Das heißt, am Ende der Runde wählt dann einfach jeder ein Minispiel. Es wird einem sogar vorgeschlagen, was für die Konfiguration vom Fahrzeug jetzt, also je nachdem, wie man es verbessert hat, am sinnvollsten wäre. Man kann natürlich auch noch was anderes wählen, wenn einem das lieber ist, und dann trotzdem gut noch abräumen. Aber das finde ich halt toll, das ist fair, dass es einem so vorgeschlagen wird. Dann kann man es wählen. Wenn jetzt allerdings die anderen Spieler, mit denen man im City Trial unterwegs ist, einfach was anderes wählen wollen, dann können die das machen und dann kommen die auch in ihr Minispiel halt rein. Und dann sieht man sich halt gegebenenfalls aber auch nicht. So war es ja auch bei uns. Das erste Minispiel
Genau.
war ja unterschiedlich und beim zweiten Minispiel, da haben wir ja dasselbe gewählt. Da mussten wir halt unseren Gleiter auf eine hohe Geschwindigkeit bringen, über eine Rampe sausen und dann auf so einer großen, ich sag jetzt mal Jeopardy-Tafel,
Ja,
dann.
irgendwie sah es so aus, ja.
Genau. Und dann eben Felder treffen, wo es dann halt möglichst viele Punkte für gibt. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt dann auch hier.
Genau, ganz genau. Und dann gab es dann zum Beispiel, also schwierig war es dann zum Beispiel, die 50 Punkte zu erreichen. Irgendwann ploppten dann nochmal 100 Punkte auf, aber dieses Feld ging dann immer auf und zu, sodass man richtig aufpassen musste, dass man es auch trifft, wenn das offen war, weil sonst hat man dann gar keine Punkte bekommen.
Ja,
Ne? Also
genau.
so ein bisschen Risiko war dann immer dabei, je nachdem wie. Ne? Also ich habe zweimal versucht, die 50 zu treffen, hat auch beide Male geklappt, tatsächlich.
Ja, und ich muss halt sagen, was mir halt sehr viel aufgefallen ist bei diesem Spiel, auch wenn wir jetzt natürlich den Airride-Modus noch nicht gespielt haben, aber der dürfte ja von der Steuerung sehr ähnlich sein. In diesem
Ja.
Spiel kommt es meiner Meinung nach sehr viel mehr auf Können als auf Glück an. Denn wenn du halt Mario Kart, jetzt aktuell Mario Kart World spielst, der Glücksfaktor ist teilweise
Ja,
derart
das
hoch.
stimmt.
Du kannst zum Beispiel
Das
auch in der
stimmt.
KO-Tour relativ am Anfang so die Führung übernehmen, behältst die Führung bis 2 Sekunden vor Schluss und dann rammt dir irgendeiner einen Panzer rein und du, sag ich mal, verlierst, nur weil der Computergegner halt entsprechend so, sag ich mal, programmiert ist mit so einer Gummiband-KI fast schon, will ich sagen, ne?
Genau, ganz genau.
Ja, und ja, das muss ich halt sagen, finde ich hier jetzt tatsächlich ein bisschen besser.
Ja, das stimmt. Da stimme ich dir zu. Auf jeden Fall, weil, wie du jetzt auch schon gesagt hast, ohne diesen Glücksfaktor ist es dann doch eher wirklich das eigene Können, was dann darüber entscheidet, ob man es dann schafft. Natürlich auch ein bisschen vielleicht die Sachen, die man vorher eingesammelt hat, ne? Da kann man sich ja auch ein paar Vorteile verschaffen. Aber insgesamt ist es dann eher weniger abhängig vom Glück als vom Können des Spielers tatsächlich, ja.
Genau, weil du musst ja im City Trial, wenn du die ganzen Icons einsammelst, ja auch wirklich darauf achten, was du einsammelst. Klar, wenn du neu bist in dem Spiel, dann sammelst du erstmal überhaupt alles ein, was da ist, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, was sich denn jetzt genau verändert. Ne? Aber das hat ja auch der Sakurai in der Präsentation schon gesagt, man sollte schon ein bisschen darauf achten, was man einsammelt, damit halt sich die Attribute nicht gegenseitig blockieren. Also wenn du
Ja,
irgendwie
genau.
schön flitzen willst, dass das Ding halt nicht so schwer ist, weil das
Ganz genau.
bringt dann ja auch wieder nicht so viel. Ne?
Genau.
Aber ich muss sagen, ich freue mich sehr auf das Spiel, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als auf Metroid. Und im Gegensatz zu Metroid haben wir ja zu Kirby Air Riders schon einen Termin. Das ganze Ding kommt am 20. November 2025 auf den Markt.
Genau, ganz genau. Und wie gesagt, also wie du ja auch schon sagst, Metroid Prime 4 hat noch keinen Termin, soll aber noch dieses Jahr kommen.
Ja, und ich würde jetzt einfach mal behaupten, das Ding kommt im Dezember raus, weil Nintendo hat ja immer so die Methode, ein Spiel pro Monat zu veröffentlichen und der November ist voll, der Oktober ist voll, da gehen wir gleich drauf ein, welches Spiel da kommt.
Ja.
Jetzt im September, das wäre viel zu früh, das wäre dann ja fast schon Shadow Drop irgendwie.
Das wäre ein Shadow Drop, glaube ich auch nicht.
Ja.
Das ist.
Ja, nee, also deswegen bleibt eigentlich nur Dezember und ich könnte mir aber vorstellen, weil sie sich noch offen halten, eventuell wird es dann nochmal auf die erste Jahreshälfte 26 verschoben.
Das könnte sein, ja,
Ja,
das
aber
könnte sein.
das werden wir sehen, aber wenn es dieses Jahr kommen soll, dann bleibt eigentlich nur der Dezember.
Genau, würde ich auch sagen,
So,
ja.
vom Gefühl her. Aber wir wissen es
Ja.
alle nicht, was Nintendo sich ausdenkt. Vielleicht hauen sie auch mal 2 Spiele in einem Monat raus, wer weiß, ne?
Das könnte sein, ja.
Ja. Aber was kommt denn im Oktober, Markus?
Ja, im Oktober, da kommt Pokémon Legenden raus. Welches wie Pokémon Legenden ZA? Ist
Genau.
das richtig?
Richtig.
ZA, genau. Pokémon Legenden ZA. Und das durften wir ja auch anspielen. Ein bisschen kurz, weil ich fand, die Demo war im Gegensatz zu den beiden anderen, die wir gespielt haben, recht kurz. Das liegt aber auch daran, dass wir dafür ja nicht in dieser Business Area waren, sondern auf dem normalen Messegelände.
Ja, ganz genau, weil das hatte man in der Business Area einfach nicht vorstellen können. Da lag der Fokus schon so ein bisschen erstmal auf Metroid und wir hätten, glaube ich, auch die Möglichkeit gehabt, Kirby und das vergessene Land in der Nintendo Switch 2-Version zu testen. Aber da habe ich mir gedacht, wir hätten dann sowieso nur 5 Minuten nur noch spielen können, bevor dann die letzten
Ja.
30 Minuten für das andere Kirby-Spiel reserviert waren. Dass wir das eben nicht mitnehmen, das Spiel kennen wir ja auch schon. Das kommt ja auch jetzt, wenn ihr den
Richtig.
Podcast direkt hört, morgen raus. Ne? Also deswegen
Ja.
haben wir halt gesagt, brauchen wir nicht.
Und
Hört euch da unseren Podcast zu Kirby und das vergessene Land an. Welche Nummer das ist, weiß ich gerade nicht. Dürfte schon was her sein. Aber es kommt mit Sicherheit dann auch vielleicht nochmal so ein Podcast, wo wir über die Nintendo Switch 2 Edition sprechen. Und da kommt dann sicherlich auch Kirby zur Geltung. Aber reden wir über Pokémon Legenden ZA. Ich stimme dir zu. Die Demo, die war sehr kurz. Das waren ja vielleicht 8-9 Minuten oder sowas, die wir gespielt haben.
Ungefähr, ja. Man konnte 3 Kämpfe, glaube ich, machen. Man konnte so ein bisschen rumlaufen in so einer abgeschlossenen Gegend, die dann irgendwie für die Pokémon-Kämpfe. Es spielt ja komplett in der Stadt. Ne? Diesmal Pokémon Legends ZA. Finde ich ganz interessant, finde ich das irgendwie, dass es komplett dieses Stadtszenario mal ist. Und man spielt da halt in so einem abgeschlossenen Gebiet, was irgendwie nachts dann für Pokémon-Kämpfe genutzt wird. So habe ich es verstanden.
Ja, genau. Also es gibt dann irgendwie diese Kampfzonen, die sind dann auch mit so einer roten Markierung, die dann erscheint, dann auch markiert. Man weiß also auch direkt, wo die sind. Und wenn man da halt reinläuft und wenn dann ein anderer Trainer Blickkontakt zu uns habt, dann geht der Kampf auch direkt los. Da kommt nicht so wie in diesen klassischen Pokémon-Teilen, hey, was machst du hier? Du gehst mir doch auf den Zeiger, weil du hier bist, ne? Komm, wir kämpfen jetzt, ne? Und dann knüpft man dem das Geld ab, wenn man gewonnen hat. Nee, so ist es nicht. Hier ist es einfach direkt Blickkontakt, es geht sofort los. So, hey, Kampf, ne?
Und genau, aber allerdings kann man schleichen und dann versuchen, den Gegner zu überraschen. Das geht.
Ne? Ja, das habe ich tatsächlich in der Demo, ich glaube, nicht wirklich hinbekommen.
Ich habe es einmal hinbekommen. Einmal, weil der zweite Gegner, der stand ja auch mit dem Rücken zu einem. Und da waren dann ja auch, das war ja auch kurz davor, dass dieses Tutorial, also das Mädel hat einem dann ja gesagt, da hier bitte, wenn du versuchst zu schleichen, dann kannst du den Kampf, kannst du den Gegner überraschen und den Kampf dann zu seinen Gunsten halt beginnen. Und das habe ich dann, also man kann halt schleichen und dann sich hinter so Barrikaden verstecken und dann möglichst nah rankommen und dann das Pokémon zum Angriff schicken und dann ist der Gegner huch, ganz überrascht und man hat einen Vorteil.
Ja, ne? Eben.
Und aber ich habe es auch nur einmal geschafft, bei den anderen beiden habe ich es noch nicht geschafft.
Ja, ich muss da sagen, in solchen Demos, da klicke ich eigentlich die ganzen Dialoge meistens immer sehr schnell weg, einfach halt aus dem Grund, damit ich länger spielen kann, deswegen habe ich es vermutlich auch nicht richtig verstanden, was ich machen
muss. Ach so, okay, verstehe. Ja, das kann ja sein, ja.
Genau, und ja, was ich halt dann sagen möchte zu den Kämpfen, die laufen diesmal auch, ich sag mal, nur semi-rundenbasiert ab. Denn man sagt zwar, die laufen in Echtzeit ab, ganz so ist es jetzt natürlich nicht. Man hat halt unten, ich glaube, wieder bis zu 6 Pokémon, die man halt einsetzen kann. Da kann man auch schnell durchwechseln. Das läuft dann halt auch instant, ohne dass ein Menü geöffnet werden muss. Also man sieht dann unten die Symbole, welche Pokémon man dabei hat. Und dann kann man natürlich, wenn der Gegner jetzt zum Beispiel ein Flug-Pokémon einsetzt, in unserem Team war zum Beispiel ein Voltilam drin, also ein Elektro-Pokémon, dann habe ich das natürlich rausgeholt, um den Flattermann da direkt zu schocken. Ne, und das fand ich halt cool. Und wenn du jetzt eine Attacke auswählst, dann gibt es nicht mehr Aktionspunkte, wie man das halt früher kannte, sondern die Attacken haben einen Cooldown. Das heißt, ich setze dann einen Donnerschock ein und dann kann ich erst, 5-6 Sekunden später diese Attacke wieder einsetzen und habe in der Zeit danach eben nur Zugriff auf die anderen Attacken, die dann ebenfalls einen Cooldown haben. Finde ich sehr spannend, muss ich tatsächlich sagen, weil ich finde, es ist auch eine coole Idee. Denn wenn man mal ehrlich ist, wenn man ganz starke Pokémon dabei hat, dann setzt man sowieso ja auch nur deren stärksten Attacken immer wieder ein. Also zum Beispiel bei einem Psycho-Pokémon, einem Psychokinese zum Beispiel oder Hydro-Pumpe, bei einem Wasser-Pokémon und was es da sonst noch so gibt. Ja,
genau.
Und dann, wenn du Aktionspunkte hast, dann sind die in der Regel nach 5 Mal aufgebraucht. Klar, es gibt sicherlich Items, womit man diese AP-Leiste auch verlängern kann. Aber so finde ich es halt cool, dass du nicht einfach immer nur die stärksten Attacken einsetzen musst, sondern musst dann auch mal auf schwächere Attacken gehen. Verwendest dann tatsächlich auch mal sowas wie Heuler und Silberblick, ne?
Genau.
Was man ja eigentlich nur immer eingesetzt hat, wenn man ein bestimmtes Pokémon schnell die KP runterkriegen will, um dann es dann fangen zu können, ja? Und so finde ich es halt cool, da kommt ein taktischer Anspruch ins Spiel. Wie hast du es denn wahrgenommen?
Ich habe es ähnlich wahrgenommen. Also ich fand Ich fand dadurch die Kämpfe sehr dynamisch, wie du sagst, dass man da nicht nur immer nur die gleiche Attacke einsetzt, wie du das sagst, auch mit dem Voltilam da den Elektroschock einzusetzen, sondern dass man, um die Schwachstelle des Gegners zu treffen, sondern dass man dann halt auch ein bisschen warten muss, bis man es wieder einsetzen kann und dann auch die anderen Attacken mal einsetzen muss. Ne? Also das ist, da kann ich mir auch vorstellen, dass das im richtigen Spiel dann auch schon so eine taktische Note auch ist, wie man, welche Attacken man da auf welches Feld setzt. Ich nehme an, die kann man dann ja, also auf welchen, ne, die kann man dann ja selber dann verteilen auf die Knöpfe. Und ja, und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das dann auch sehr dann auch beeinflusst, bei welchen, ne, gegen welche Gegner man dann antritt und so weiter und wie man dann sich vorbereitet darauf am besten, ne?
Ich bin natürlich aber auch sehr gespannt, wenn das halt so frei, ja, ich sag jetzt mal nicht justierbar, sondern belegbar ist. Rein theoretisch könnte man ja auch nur Angriffsfähigkeiten da drauflegen. Also Aquaknarre, Hydropumpe, was ist dann über Blubstrahl, alle möglichen Wasserattacken bei einem Wasser-Pokémon zum Beispiel. Stellt sich mir natürlich die Frage, wenn man das Pokémon dann rausholt, um schnell ein Feuer-Pokémon zu bekämpfen, dass man einfach schnell hintereinander diese Attacken raushaut, und das sind ja dann eigentlich alles sehr effektive Treffer, wie das dann vom Balancing her ist, ne?
Ja,
Weil wie.
oder ob das so geht, wie du es sagst. Ne? Das ist ja auch dann die Frage.
Genau,
Ob man das überhaupt machen kann.
kann natürlich sein, dass man den Attacken vielleicht irgendwelche Typen gibt und das dann direkt, weiß ich nicht, Typ 1, Typ 2, Typ 3, was weiß ich, ne, dass diese Typen dann direkt erstmal komplett blockiert sind erstmal, ne? Und dann alle
Genau.
gleichen Cooldown bekommen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, das Ganze halt auszubalancieren, aber das werden wir dann auch erst im Oktober sehen, denn dann soll das Spiel ja rauskommen. Ich glaube, ich weiß jetzt das genaue Datum nicht, aber Ende Oktober meine ich.
Ich glaube, es ist sowieso um den 20. rum oder so.
Ja, okay, dann ist also noch ein bisschen hin, aber da freue ich
Ja.
mich, glaube ich, auch wieder sehr drauf, denn
16. 16. Oktober.
16. Oktober, ja, der Oktober wird heiß, wenn es dann in der Pokémon-Welt wieder heiß hergeht. Aber ich fand ja das erste Pokémon-Legenden mit Arceus, ja, das fand ich ja damals schon fantastisch und besser als die eigentlichen Rollenspiele und also diese Hauptreihe. Und
Ja,
jetzt bin ich
ja.
natürlich gespannt, wie ZA am Ende wird. Also ob mich das dann
Ja.
ebenfalls ähnlich flasht, ne? Weil ich hatte halt immer gedacht, okay, sie machen jetzt hier so eine Legendenreihe, die dann halt irgendwie dann so 19. Anfang 20. Jahrhundert dann irgendwie angesiedelt sind, ne? Aber das geht ja jetzt dann doch wieder in eine ganz andere Richtung, weil es ist ja auch ein modernes Setting.
Genau, ganz genau. Ja, genau. Und geht mir da ähnlich wie dir. Und ich bin da auch mal so ein bisschen auf die Story auch gespannt, ne, worum es dann letztendlich geht. Und viele sagen, es gab ja auch schon viel Gemecker wegen der Grafik, aber ich finde die okay. Also ich fand die jetzt in der Demo in Ordnung. So.
Ja, ich muss
Oder?
da.
Wie siehst du das?
Ja, also ich fand die auch in Ordnung. Wir haben jetzt natürlich nicht viel gesehen, weil wir da eigentlich nur
Nee.
so in Hinterhöfen unterwegs waren.
Ja, genau.
Aber dass man ja sagen kann, das Spiel läuft sehr, sehr flüssig. Dazu sollten wir aber auch
Ja.
sagen, wir haben nur die Nintendo Switch 2-Version gespielt. Das ganze Ding kommt ja
Ja.
auch noch für die erste Switch raus.
Ja, gut, ja.
Also wir kennen ja Game Freak so ein bisschen. Wir kennen.
Ja.
Wir wissen, dass die Switch 1 auch schon in den letzten Jahren nicht nur bei Pokémon, sondern auch bei anderen Spielen immer so ein bisschen
Auf dem
gestruggelt
letzten Loch
hat, ne?
gepfiffen. Auf dem letzten Loch gepfiffen, sozusagen.
Ja, eben, ne? Und deswegen kann ich nicht sagen, wie es da laufen wird. Aber um jetzt mal auf diese Grafik zu kommen, mir ist es halt auch tatsächlich lieber, dass das Spiel dann so aussieht, als dann irgendwie wie ein Spiel. Was dann die Framerate so runterdrücken würde auf der Switch 2, dass ich dann auch keinen Spaß mehr habe. Und
Ja,
ich
eben.
brauche ehrlich gesagt nicht unbedingt eine gute Grafik bei Pokémon, um damit Spaß zu haben. Solange ich
Ja,
die
ich
Pokémon
eben.
gut erkennen kann, solange die Animationen super aussehen,
Ja.
reicht mir das eigentlich auch, ne?
Ja, es kommt ja auch so ein bisschen drauf an, wie der ganze Artstyle oder wie das Charakterdesign dann auch umgesetzt ist dann im richtigen Spiel und so weiter. Und ich weiß nicht, ob man da unbedingt so was extrem Realistisches haben muss. Ne? Also, ne, deshalb, also wie du sagst, solange es flüssig läuft und so und man die Pokémon und die Charaktere gut erkennen kann, alles gut. Ne?
Ja, was ich halt jetzt noch nicht sagen kann, ich weiß nicht, ob du da vielleicht was rausgehört hast auf der Messe, weil das war ja in den Besucherhallen und da war es extrem laut, wie man es halt von der
Korrekt.
Gamescom kennt. Das wird jedes Jahr schlimmer, habe ich manchmal das Gefühl.
Das
Aber
ja.
wir haben jetzt vom Soundtrack habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen. Ich
Nee.
habe halt hin und wieder so ein
Nee.
paar Soundgeräusche gehört, wenn ich was eine Attacke gewählt habe, ein Item ausgewählt habe oder so.
Ja. Ja.
Aber hast du was von der Sprachausgabe oder so mitbekommen in dem Spiel?
Nein, nicht wirklich.
Ich
Überhaupt
auch. Und
nicht.
das finde ich halt ein bisschen schade, weil das hätte ich, glaube ich, ziemlich cool gefunden, wenn ein Trainer denn irgendwie dann auch die Attackennamen zumindest mal ausruft zu den Pokémon. So, hey, setz das ein. Das hätte ich cool gefunden, ne? Aber ich glaube, da verzichten sie dann abermals komplett drauf.
Das kann gut sein, ja. Das kann sehr gut sein.
Ja, gut. Ich meine, mittlerweile können sie mir nicht mehr behaupten, am Speicherplatz läge es nicht, weil das ganze Ding kommt ja auch auf einer 64 GB-Karte. Ne?
Eben, genau,
Weil eine
ganz
andere Größe
genau.
gibt es ja nicht.
Eben.
Ja. Gut, also Markus, das waren jetzt diese drei Spiele, die wir bei Nintendo auch anspielen konnten. Und ich denke mal, das waren auch die Spiele, die die meisten spielen wollten, weil da waren die Schlangen ja auch sehr lang. Also länger als 60 Minuten musste man dann auch wirklich
Ja.
warten, wenn man als normaler Besucher die anspielen wollte. Es gab zwar relativ viele Anspielstationen, aber ja, es war definitiv schon eine, ja, eine Wartepartie, würde ich mal sagen, wenn man sich das wirklich alles
Ja,
geben wollte.
definitiv. Es
Ja.
waren natürlich auch noch andere Nintendo-Spiele da, aber eigentlich, aber die waren ja schon draußen. Also man konnte auch Mario Kart World spielen und Donkey Kong Bonanza, aber die beiden Spiele sind ja schon draußen und haben wir auch schon beide gespielt und deshalb war da jetzt nicht so die, also nur kann man sich das ja sparen.
Genau, und dann gab es, glaube ich, noch von EA dieses Fußballspiel, das heißt ja nicht mehr FIFA, das heißt, glaube ich, Football Club mittlerweile oder sowas.
Ja, ich kenne mich überhaupt nicht damit aus, aber
Ja, ganz ehrlich, mir ist das Spiel auch scheißegal, weil Fußball juckt mich überhaupt nicht, aber für die Leute, die es wissen wollen, es war da. Und was auch noch da war, war dann eben Final Fantasy VII Remake Integrate für
ach ja,
die
richtig, das war auch noch da,
Switch,
richtig,
weil es konnte man
ja.
spielen, aber da ich das Spiel ja auf der PS5 und auf der PS4 ja schon gespielt habe, muss ich es nicht nochmal ein drittes Mal dann irgendwie auf einer weiteren Konsole ausprobieren.
Nee,
Und man
genau.
konnte Hollow Knight Silk Song anspielen, tatsächlich.
Richtig, richtig, es war auch spielbar, ganz genau. Und auch, ich glaube in einer Ecke auch Cyberpunk und was war das andere noch? Hier Borderlands 4, glaube ich noch. Kann das sein? Ja,
Also
ich glaube
Cyberpunk
Borderlands
habe ich
4 war
gesehen,
es.
aber
Ja?
Borderlands weiß ich jetzt nicht.
Okay.
Aber auf jeden Fall, es gab einiges zu spielen. Also gerade wenn man noch keine Switch 2 besitzt und sich mal so ein Bild davon machen will, was halt aktuell wirklich angesagt ist, dann kann man eigentlich am Nintendo-Stand nichts falsch gemacht haben.
Nee, definitiv. Also der war auch groß vertreten, ne? Muss man ja schon sagen.
Ja.
Der war auch recht groß.
Ja, doch. Also Nintendo lässt sich da eigentlich nicht lumpen. Die haben eigentlich immer einen sehr, sehr großen Stand. Diesmal fand ich ihn vielleicht sogar noch mal ein bisschen größer, als ich es in Erinnerung hatte, wie früher, ne? Also deutlich mehr Anspielstationen, ne? Also das muss ich auch mal, muss man ja auch mal sagen. Also vor ein paar Jahren gab es dann teilweise so für so Spiele wie Prince of Persia, wie heißt es das?
Lost Crown?
Ja, genau, das Lost Crown. Ich glaube, da hatten sie eine Anspielstation da letztes oder
Okay.
vorletztes Jahr, ne? Und da denke ich mir so, wenn da aber irgendwie 20 Leute stehen, da stelle ich mich dann nicht mehr an. Ne? Das dauert mir dann einfach zu lange. Und das fand ich dann hier besser. Das ist eigentlich für jedes Spiel, also viele Anspielstationen gab, ich meine, auch zu Pokémon. Da gab es ja auch am Pokémon-Stand nochmal Anspielstationen separat. Also da ging wirklich was ab.
Ja, genau, ganz
Ja,
genau.
aber jetzt haben wir genug über Nintendo geredet, kommen vielleicht nochmal auf Nintendo später zurück. Aber welche Spiele hast du denn auf der Gamescom noch wahrgenommen, vielleicht gespielt oder dir zumindest in Form von einem Trailer oder sowas angeschaut?
Also ich wollte noch mal, also ich wollte ein paar Sachen mir angucken, aber aufgrund der langen Schlangen habe ich dann doch nicht gemacht. Da bin ich dann aber auch so, wenn mir die Schlange dann zu lang ist und so, dann verzichte ich da drauf und gucke mir dann eher dann gegebenenfalls Gameplay dann noch irgendwie so auf YouTube oder so an. Genau, aber was ich sehr stark sowieso dieses Jahr wahrgenommen habe, waren die drei Spiele von Capcom, die nächstes Jahr ja rauskommen werden. Und ich bin mir sicher, dass alle drei richtig gut werden. Also da bin ich da sehr zuversichtlich. Also ich rede natürlich von Resident Evil Requiem, also der neunte Resident Evil Teil, dann Onimusha Way of the Sword und Pragmata. Und alle drei finde ich sehr interessant. Ich meine, die Resident Evil sowieso, weil ich ein riesen Fan von der Reihe bin. Onimusha auch, weil ich Onimusha auch cool finde. Und Pragmata ist halt wieder was ganz Neues. Und da bin ich aber auch mal wirklich, wirklich gespannt drauf, wie sich das spielt und wie das funktioniert.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich dir da nur anschließen. Also, ich habe leider keines der Spiele anspielen oder anschauen können.
Nee, nee.
Nee, leider nicht. Es war auch ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wie es da geregelt war am Mittwoch bei Capcom. Wann man sich da was angucken konnte, und was nicht. Das war, auch die Mitarbeiter haben da keine klaren Aussagen irgendwie so gemacht. Fand ich ein bisschen seltsam. Die mussten auch irgendwie gebrieft gewesen sein. Die arbeiten da doch.
Eigentlich schon, ja.
Ja, aber gut, war für mich nicht so wichtig. Ich hatte an dem Tag noch genug andere Sachen zu tun. Aber wie bei dir, Resident Evil, bin ich vielleicht nicht so ein großer Fan wie du, aber ich finde die Reihe definitiv interessant und freue mich da auch schon drauf, mir Requiem dann nächstes Jahr mal genauer anzusauen, sage ich schon, anzuschauen. Ja. Ja, nee, also stellt euch bitte irgendwas anderes vor, als damit gemeint sein könnte, vielleicht, liebe Hörer. Nee, das werde ich mir auf jeden Fall dann anschauen, wenn es kommt. Onimusha sowieso, weil Onimusha habe ich ja jetzt erst in den letzten Jahren kennengelernt mit dem ersten und zweiten Teil, mit den Portierungen, Remaster, wie auch immer, für die PlayStation 4. Fand beide Spiele eigentlich ziemlich nice. Hoffe natürlich, dass bis dahin auch noch der dritte Teil kommt. Ich glaube, ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass der Manager vom Jean Reno, der ja dann im dritten Teil dann mit dabei gewesen ist, auch schon gesagt, irgendwie verlauten hat lassen, dass der Jean Reno da schon Bock zu hätte irgendwie, dass er da nochmal auftreten soll, ne?
Ja, genau. Also der war ja auch sehr involviert. Also der hat das so alles sehr ernst genommen da. Also wenn man sich ja Videos anguckt beim Motion Capture und so, also der war da sehr involviert da in dem. Ich glaube, hat ihm auch viel Spaß gemacht.
Ja, also das glaube ich auch. Ich hoffe, das kommt dann bis dahin noch raus, damit man halt die ganzen 3D-Teil oder gab es da noch irgendein
Es
Spiel?
gab, es gibt noch einen vierten, es gibt noch Dawn of Souls, gibt's noch.
Ach so, ja gut, dann muss der auch noch kommen.
Es wird wahrscheinlich ein bisschen knapp werden, aber ja. Aber wäre schön, wenn die irgendwann auch noch kommen würden als Remaster. Definitiv.
Ja.
Sind ja alles PS2-Spiele. Und
Eben.
seit der PS2 gibt es ja auch nichts Neues mehr von Unimusha. Deshalb umso cooler, dass es da jetzt wieder einen neuen Teil gibt. Also Capcom, muss ich sagen, die haben mich in den letzten Jahren echt sehr begeistert, so was ihre Veröffentlichungen so angeht. Also
Ja.
die haben sich für sehr, sehr berappelt. Ne? Konami muss man, wo wir jetzt da, wenn wir jetzt übergehen wollen, ja auch wieder ein bisschen, die sind ja auch wieder so ein bisschen am Kommen, zumindest mit dem tollen Remake von Silent Hill 2, das zwar nicht von ihnen selber ist, sondern vom Bluebird Team, aber das wirklich hervorragend gelungen ist. Und jetzt kommt ja mit Silent Hill F ein neuer Teil raus, der war ja auch auf der Messe, da habe ich leider nicht den Trailer sehen können. Du meintest ja, der wär ein bisschen langweilig gewesen.
Ja, genau,
Aber
also.
ich hätte es trotzdem ganz gern gesehen, weil es auch in Silent Hill ist, das auch in Japan spielt. Ne?
Ganz genau, also ich habe mir den Trailer halt angeschaut. Man musste sich halt. Also, erstmal muss ich überhaupt über diese Erfahrung an sich reden, wie ich zu diesem Stand gekommen bin, ja.
Ja, erzähl mal.
Also ich habe mich da halt hingestellt in die Schlange und dann kam dann irgendwann, so nach 2, 3 Minuten, so eine Mitarbeiterin von Konami oder halt von den Pressemenschen, wie auch immer, wer dafür verantwortlich jetzt genau war, wen sie da eingestellt haben, auf mich zu und meinte, ich bräuchte ein rotes Bändchen, wenn ich mir den Trailer angucken will. Und dann sage ich so, ja, ich bin 37 Jahre alt, das kann man ja, glaube ich, wohl sehen, weil das Haar wird langsam licht, ne? Und man sollte das eigentlich auch an der Stimme hören, man sollte es eigentlich dann auch merken, wenn man mich sieht, die so, nee, das sind halt die Regularien, die wir hier haben, ne? Und die Messe halt auch, ne? Ich meine, in den letzten Jahren war ich ja auch auf der Messe, hab mir auch 18er Titel angeguckt, da war es irgendwie nicht so streng, wenn ich mich da angestellt hätte, ne? Weiß nicht, ob die das jetzt dieses Jahr nochmal ein bisschen intensiviert haben, ob die Firmen nochmal irgendwie einen Rüffel bekommen haben oder so, keine Ahnung. Aber ich find's langsam schon ein bisschen lächerlich. Ich meine, klar, wenn irgendwie dann ein Mensch auftaucht, der so in der ersten Hälfte der 20er ist, der vielleicht noch so ein bisschen jung geblieben aussieht, ne? Kann ich verstehen, dass man von dem dann irgendwie den Altersnachweis sehen will über so ein Bändchen. Und dass das in irgendeiner von am USK stand, dann, wie gesagt, dass das in einer mit dem Personalausweis kontrolliert hat und das Bändchen dann bekommen hat. Aber ganz ehrlich, es gibt Mittel und Wege, wie man diese Bändchen auch wieder abbekommt und wie man da bescheißen kann, noch und nöcher. Also, es ist lächerlich, finde ich mittlerweile. Also, ich bin sowieso der Meinung, die Messe sollte eigentlich für Erwachsene gedacht sein und nicht irgendwie für pubertierende Kids. Ne? Also ist jetzt meine Meinung, einfach dann würde es da vielleicht auch ein bisschen anders ablaufen. Aber um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, ich habe mir dann das Bändchen geholt, habe mich angestellt, das hat dann auch, weiß ich nicht, 20 Minuten ungefähr gedauert. Ich war natürlich dann irgendwie der Letzte oder der Erste in den, von den Neuen, die dann eben damit da reinkommen sollten, ja. Sprich, deswegen hat es was länger gedauert mit dem Anstehen. Der Trailer ging dann ungefähr so 8, 9 Minuten. Es ist da nicht wirklich viel passiert. Das war einer der schlechtesten Trailer, die ich je gesehen habe. Es ist einfach so wahllos komisch zusammengeschnitten gewesen, ohne dass es irgendwelche Schockmomente da wirklich aufgebaut werden konnten oder noch nicht mal so, ja, so eine Atmosphäre kam da nicht mal zustande. Ich fand das super seltsam einfach. Keine Ahnung. Ich habe es eigentlich nur gemacht, weil ich gesehen habe, okay, man bekommt, wenn man sich da anstellt, so ein Amulett. Das ist auch irgendwie aus Stoff. Ich muss mal gucken. Es liegt halt irgendwo hier. Ich habe es jetzt noch nicht ausgepackt, aber es ist halt irgendwie so ein kleines Amulett mit Stoff. Mit, ich glaube, da ist noch so ein kleines Glöckchen ist da noch dran. Wie man es dann halt auch so aus Japan kennt mit diesen kleinen Glöckchen. Ne? Und das ist halt eigentlich ganz schön gemacht. Und deswegen habe ich mich da auch angestellt. Ne? Aber man hat da
Ja, ist ja
wirklich
dann,
nichts verpasst.
ich meine, ist ja oft dann auch wegen der Goodies, die man dann am Ende bekommt, dass man sich da dann tatsächlich anstellt, finde ich. Also, das ist, ne, also letztlich die Trailer kriegt man dann irgendwie dann in den meisten Fällen dann auch irgendwie online zu sehen. Und ne, also es ist irgendwie so ein bisschen auch die Erfahrung, die dann irgendwie dazu kommt,
Ja.
irgendwie, ne, warum man sich dann anstellen würde.
Ja. Das einzig Coole dabei war, dieses Kino, das haben sie wirklich sehr japanisch angehaucht. Sie hatten dann auch so ein paar Füchse, die ein bisschen bissig aussahen, da links und rechts hingestellt. Auch die Lampen gingen dann auch irgendwann im Raum an, wenn es auch auf der Leinwand dann anging. Und an einer Stelle ging dann auch so eine Schiebetür dann auf, wo dann halt so ein Gegner aus dem Spiel dann auch dahinter stand. Das war ziemlich cool. Und sie hatten auch so eine Nebelmaschine gehabt, was ja super zu Silent Hill natürlich passt mit dem Nebel. Und der ging dann halt so am Boden durch den Raum. Und das fand ich halt schon ziemlich atmosphärisch. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, den Trailer hätte man sich eigentlich so sparen können. Und ich verstehe ehrlich auch gesagt nicht, warum man da keine Anspielstation hingestellt hat, weil das Spiel kommt nächsten Monat raus. Das muss doch eigentlich fertig sein.
Ja, sollte man meinen, ne?
Ja. Nur, ich meine, gut, direkt daneben am Konami-Stand, also auch Konami-Spiel, gab es ja dann auch Metal Gear Solid 3 Snake Eater Remake zu spielen.
Delta, glaube ich, heißt das Metal Gear Solid Delta Snake Eater.
Ah, genau, Metal Gear Solid Delta heißt es jetzt. Genau, das konnte man da anspielen. Habe ich leider nicht gemacht, weil da war die Schlange auch deutlich länger. Und das hätte dann auch sicherlich etwas gebraucht, um es dann, bis ich dann zum Spielen gekommen wäre. Die Zeit hatte ich halt nicht. Nur, da wusste ich, es gab als Goodie halt ein T-Shirt. Und das hätte ich halt schon gerne gehabt, weil ich eigentlich, ich habe tatsächlich von Metal Gear Solid, von der ganzen Reihe eigentlich bis heute nur Metal Gear Solid 3 in der 3DS-Version gespielt. Kenne das Spiel also auch. Hab zwar, ich glaube sogar, alle anderen Metal Gear Solid Spiele, die es so gibt, aber müsste mit der Reihe aufholen. Aber ich mag dieses Spiel sehr gerne und ich hätte gern dieses T-Shirt gehabt, aber wurde leider nichts draus.
Ja, also der dritte ist auch was ganz Besonderes. Das finde ich auch den besten der Reihe, auf jeden Fall. Ne? Das T-Shirt sah auch cool aus, aber dafür hätte ich mich jetzt aber auch nicht 2 Stunden anstehen stellen wollen. Ne? Sagen wir mal so. Ist halt immer, ne? Gamescom ist halt immer so eine Sache.
Ja, musst halt abwägen. Was ist dir
Genau.
wichtig, was ist nicht so wichtig?
Genau.
Und ich wollte halt jetzt nicht so viel rumstehen, ehrlich gesagt.
Nee, eben, ganz genau. Man läuft ja eigentlich auch genug auf der Messe rum und aber ja, wie gesagt, es ist halt auch cool, dann auch diese Stände zu sehen. Ne, das bei Resident Evil hatten sie zum Beispiel da das zerbombte Raccoon City da aufgebaut als Stand. Das sah schon ziemlich cool aus. Ne? Also da sehr aufwendige Stände, die es da wirklich dann teilweise gibt und die man dann auch schon mal gesehen haben sollte, finde ich.
Ja,
Ne?
ich meine absolut. Tatsächlich war ja auch Netflix mit auf der Messe. Verstehe ich zwar jetzt auch nicht so ganz, ne,
Ja,
aber
Paramount Plus war auch da und Disney Plus und so.
genauso
Aber
wie
da waren auch verschiedene
Streaming-Anbieter.
Streaming-Dienste waren auch da, ja.
Ja, und was richtig cool war an dem Netflix-Stand, sie haben dann halt die Flying Lamp aufgebaut, also das Schiff also das erste Schiff der Strohhutpiraten aus One Piece. Und das war schon cool, das einfach mal so zu sehen einfach, ne? Und man hätte, glaube ich, sogar die Möglichkeit gehabt, drauf zu gehen. Das habe ich nicht genutzt, weil ich wollte mich da jetzt auch nicht anstellen. Das war aber eine ziemlich coole Erfahrung, das einfach so zu sehen in so einer richtigen Größe. Ich weiß jetzt nicht, ob das Schiff jetzt. Es ist, glaube ich, dann noch mal ein bisschen größer, sage ich mal, im Anime oder halt in der Realserie, ne?
Wahrscheinlich,
Ja,
wahrscheinlich,
aber
ja.
es war halt trotzdem cool, so ein Modell mal zu sehen. Und daneben stand ja auch noch so ein Monkey D. Ruffy aus Lego gebaut. Und da habe ich ja noch mitgekriegt, dass es wohl auch demnächst halt die Strohpiraten aus Lego geben wird. Und ich bin ja ein riesengroßer One Piece-Fan und ich bin jetzt natürlich auch schon am Überlegen, ob ich das unbedingt brauche oder ob ich überhaupt diesen Lego Gameboy, der demnächst ja auch noch kommen wird, ob ich den überhaupt brauche, weil der ist schon vorbestellt, ne?
Also wenn du dann die Preise siehst, wirst du dich wahrscheinlich dagegen entscheiden.
Ja, das ist vermutlich das ausschlaggebende Argument.
Ja, wahrscheinlich,
Ja.
würde ich jetzt mal sagen.
Ja. Aber ich würde gerne noch ein Spiel erwähnen, was ich mir tatsächlich auch noch in der Business Area angeguckt habe.
Ja, erzähl.
Und zwar The Blood of Dawnwalker. Das ist ein Rollenspiel, entwickelt von ehemaligen Entwicklern von The Witcher 3. Und das merkt man dem Spiel auch so ein bisschen an. Spielt in einem ja fiktiven Staat im 14. Jahrhundert, wenn ich es richtig verstanden habe. Dieser Staat liegt halt mitten in den Karpaten, also wo auch sonst, ne?
Aber es spielt in unserer Welt, ja?
Es spielt in unserer Welt, also man hat uns da eine Quest gezeigt, die man auf zwei Arten lösen konnte. Und im Rahmen dieser Quest hat man halt ein Buch lesen müssen und da war dann zum Beispiel auch die Rede von Lyon und so weiter, also
Ah ja,
französischen
okay.
Städten, ne? Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass es eigentlich unsere Welt ist, aber eben wie gesagt in diesem fiktiven Staat, ne? Und es geht halt um Vampire und der Hauptcharakter selbst ist dann halt dieser titelgebende Dawnwalker, also halb Mensch, halb Vampir. Ne, und der leidet halt unter diesem Vampirfluch, der aber halt nicht gänzlich bei ihm anscheinend greift. Wie genau das jetzt genau bei ihm und seiner Familie. Es wird halt immer irgendwie da drum gesprochen, dass seine Familie verflucht ist. Aber das wurde halt noch nie so ganz genau gesagt, glaube ich. Deswegen warte ich da mal auf das fertige Spiel. Aber man hat halt Zugriff auf diese Vampirfähigkeiten auch nur in der Nacht. Das heißt, das Gameplay wechselt dann Tag und Nacht auch so ein bisschen durch. Tagsüber bist du halt ein Mensch, schwingst dann eben auch dein Schwert, deine Klinge. Und nachts kannst du dann auch die Krallen ausfahren und den Leuten Blut aussaugen und so weiter.
Ah ja,
Ne, also man hat dann auch quasi so ein moralisches Dilemma dann auch so ein bisschen. Man muss dann auch bestimmte Entscheidungen treffen. Und das finde ich auch ganz interessant. Man hat wohl insgesamt 30 Tage Zeit, um diesen Fluch aufzuheben. Es wurde jetzt noch nicht gesagt, was genau passiert, wenn man es nicht schafft, in diesen 30 Tagen diesen Fluch aufzuheben, was dann genau passiert. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass man da an seine Grenzen kommt. Denn dem Spiel ist es halt jetzt nicht so, dass der Sand in der Sanduhr jetzt kontinuierlich runterrieselt, nur mit so einem dynamischen Tag- und Nachtwechsel. Nein, es ist halt so, dass bestimmte Story-Events dazu führen, dass ein bestimmter Teil des Tages dann halt weiter flöten geht. Also so ein bisschen wie
Ah,
in
okay.
Persona, nur
Ich verstehe.
kleinteiliger, dass du dann irgendwie nicht irgendwie nur, was machst du jetzt am Nachmittag, was machst du am Abend, dann ist der nächste Tag. Nein, du hast dann, glaube ich, pro Tag, ich glaube, so 12 Zeiteinheiten oder sowas. Und da gehen dann halt je nachdem unterschiedlich viele Zeiteinheiten dran weg. Und die gehen auch wirklich nur in den Story-Sequenzen weg. Ich weiß nicht, ob auch die Nebenquests davon betroffen sind, ob die auch einen Einfluss darauf haben, kann ich noch nicht sagen. Aber grundsätzlich finde ich das schon mal sehr, sehr spannend, dass das eben so läuft. Denn du kannst natürlich entscheiden, willst du jetzt mehr Informationen sammeln, dann geht jetzt, sage ich mal, irgendwie eine Stunde flöten oder zwei. Na, und dann ist so eine Zeiteinheit halt weg. Muss man halt immer abschätzen. Finde ich aber sehr interessant und man kann halt die Quest dann auch zu unterschiedlichen Tageszeiten lösen. Und als Vampir war ich, hat man uns halt so gezeigt, muss man halt dann in so eine Kathedrale, man muss die infiltrieren, wo dann auch so ein paar andere Vampire drin sind, mit denen man sich jetzt besser nicht anlegen soll. Die soll man dann halt belauschen und verschiedene Informationen herausfinden, während man tagsüber das Ganze halt im Gespräch mit so einem Priester macht, ne?
Interessant. Das, also ich finde, das hört sich jetzt alles sehr interessant an. Vor allem, da ich echt gedacht habe, dass es mit so einem dynamischen Tag-Nacht-Wechsel und so ist, also wie typischen Rollenspiel jetzt wie jetzt Witcher oder so, aber dass das jetzt so anders ist, das finde ich ganz interessant, muss ich sagen. Nicht schlecht.
Ja, finde ich halt auch. Ne? Der Entwickler, der uns das vorgestellt hat, der hat halt auch gesagt, dass wir da keine Sorge haben sollen. Man kann die Welt in Ruhe erkunden, wenn man will. Ich denke mal, es wird dann auch genug ja, Kreaturen geben, also Monster oder vielleicht auch menschliche Figuren, die man dann halt abmetzeln kann, um Erfahrungspunkte zu sammeln. Also Levelaufstiege gibt es dann halt auch klassische. Man hat uns jetzt nicht gezeigt, wie ein Levelaufstieg funktioniert, weil irgendwann hatte man da irgendwie den Stufenaufstieg von Level 15 auf Level 16 gezeigt. Also einfach nur, man hat da eine Figur besiegt und auf einmal ploppte das halt auf, dass man Level aufgestiegen ist. Das läuft wohl dann nebenher, aber ob es dann irgendwelche Fähigkeitspunkte gibt, die man dann noch so verteilen kann, keine Ahnung. Hat man eben jetzt nicht so genau präzisiert. Aber auf jeden Fall, ein sehr schönes Spiel, sieht auch sehr gut aus. Und ich fand es auch cool, wie die Präsentationshalle aussah, nicht wie sie sich angefühlt hat. Sie sah halt aus wie so eine Kirche oder man hat halt gesagt Kathedrale. Es war natürlich eine Kapelle vom Vorführraum sozusagen. Aber man hatte dann tatsächlich so Kirchenbänke da drin reingeschoben. Ne? Jetzt nicht unbedingt mit so einer Fläche, wo man jetzt die Knie drauflegen sollte, wo man drauf betet, weil dann wäre die Beinfreiheit dann wirklich ein bisschen arg gemein gewesen. Aber ich fand es sehr anstrengend, da drauf zu sitzen, 45 Minuten lang.
Ja, kann ich
Und
mir vorstellen.
ich habe mir nur gedacht, ich bin nicht umsonst Atheist geworden, ja. Und ja, das fand ich dann halt schon ein bisschen cool. Aber es war eine super Atmosphäre. Und das Lustige war auch der Synchronsprecher vom Hauptdarsteller, also von diesem Kaun, den man halt auch spielt, der war ebenfalls bei dieser Präsentation zugegen und der saß genau neben mir. Und das fand ich halt auch schon ziemlich cool. Ne?
Lustiger Zufall auf jeden Fall. Sehr
Ja,
nett.
definitiv. Also hat auch eine sehr gute englische Synchro bislang, muss man. Ich weiß, es wird vielleicht auch eine deutsche Synchro geben, kann ich mir sehr gut vorstellen bei dem Spiel. Aber wenn nicht, die englische, die ist auf jeden Fall schon mal fantastisch, das kann man sagen.
Cool.
Ja, kommt
Bin
auch
ich
erst
mal echt
nächstes Jahr
gespannt.
raus, das Spiel.
Hat mich jetzt auch sehr, sehr neugierig gemacht, das, was du so erzählt hast, muss ich
Ja,
sagen. Interessant auf jeden
guck dir
Fall,
auf jeden
ja.
Fall mal Vorschauen dazu auf YouTube an. Da dürfte eigentlich auch genau diese Quest immer vorgestellt werden, die ich mir angesehen habe. Und
Ah
mach
ja.
dir dein eigenes Bild von. Ich weiß gar nicht, für welche Konsolen das genau kommt. Also ich schätze mal für den PC, PlayStation 5, Xbox Series X. Aber ich weiß nicht, ob eine Nintendo Switch 2-Version geplant ist. Wäre definitiv cool. Aber ich meine, ist ja auch noch etwas hin. Ne? Da
Eben.
kann noch viel passieren. Ich hoffe natürlich, das Spiel kommt nicht allzu spät im Jahr raus, aber ich schätze einfach mal auf den Halloween Oktober 26. Aber heißt natürlich nichts, kann auch in einem anderen Monat kommen. Es ist einfach nur so eine vage Vermutung.
Kann ja sein, kann auch nochmal verschoben werden, was wir natürlich nicht hoffen wollen, ne?
Ja, das ist natürlich immer sehr, sehr tragisch, wenn Spiele verschoben werden, wenn sie dann irgendwann sogar vielleicht sogar eingestellt werden, wie es dann
Ja.
Titel wie Perfect Dark kürzlich auch noch getroffen haben.
Zum Beispiel, ja.
Ja. Gut, gibt es noch irgendwelche Spiele, die du ansprechen möchtest, die du irgendwie auf der Messe bemerkt hast?
Nee, nicht jetzt nicht speziell, aber ich finde, die Messe selbst war wieder eine schöne Erfahrung auf jeden Fall, auch wieder, Video ja auch schon gesagt hast, so diese Messeatmosphäre einfach da mal so ein bisschen aufzusaugen. Es sind ja auch nicht nur Spiele da, es sind ja auch zum Beispiel Unis da, die irgendwie Studiengänge anbieten, die irgendwas mit Gaming zu tun haben. Oder was ist noch da? Irgendwelche Förderfonds für Indie-Spiele und so weiter. Indie-Spiele sind ja auch vertreten in zwei Hallen, was ich auch immer sehr schön finde, sehr spannend finde, auch diese ganz kleinen Spiele. Da waren auch zum Beispiel einige Spiele von einer Hochschule, von Absolventen von einer Hochschule, die da ihre Spiele, wahrscheinlich die Abschlussarbeiten präsentiert haben. Die kann man sich dann angucken. Teilweise kann man die dann auch schon je nachdem, ein paar Indie-Spiele, war zum Beispiel so ein koreanisches Indie-Spiel, das konnte man dann like oder konnte man auf die Wishlist setzen auf Steam und hat dafür dann so einen kleinen Schlüsselanhänger bekommen. Das fand ich dann irgendwie nett. Und auch viele Spiele, die dann so einen Publisher suchten und so. Und da war dann zum Beispiel auch so ein Spiel das so die Umsetzung von einem Kinderbuch war, das hat meine Freundin gespielt, das fand ich sehr nett. Da war da auch die Autorin da, die das mit vorgestellt hat. Und Moment, wie hieß das? Jeppe und Oswald, das sah irgendwie sehr nett aus, irgendwie so, auch so für, auch für Kinder halt, aber glaube ich auch für Ältere auch geeignet, durchaus, also auch mit den Kindern dann auch zu spielen. Und insgesamt fand ich die Indie-Halle da auch mal sehr nett, dann auch sich da mal so ausführlich anzugucken. Da gab es natürlich wieder die Retro-Ecke, wo dann wieder Spiele ausgestellt wurden und man dann auch alte Spiele antesten kann, haben sich da auch Vereine vorgestellt und so. Also da gibt es immer sehr, sehr viel zu sehen. Das finde ich immer ganz, ganz toll irgendwie auch.
Ja, das fand ich auch cool in der Retro-Ecke, vor allem wenn du da diese ganzen Glasvitrinen siehst, wo dann halt vor allem ältere Spielesammlungen dann halt so vorgestellt werden, dass die da einfach so liegen und auch gut alten Exemplare da sind, also zum Beispiel irgendwie von den ersten Ausgaben von den ersten drei Final Fantasy Spielen fürs Famicom zum Beispiel, ne? Konnte man sich da angucken oder verschiedene Dungeons and Dragons Spiele, die Tales of Reihe. Und was ich auch ganz interessant fand, was ich noch überhaupt nicht wusste, dass es anscheinend von hier das Schwarze Auge, da gab es ja auch hier diese Nordland-Trilogie. Und
Richtig, ja.
mindestens zwei dieser Spiele gibt es auch für die PlayStation 4. Und
Ja, das sind, glaube ich, Remakes, glaube ich, wenn ich
ich
das
habe,
richtig
ja,
verstanden
ich habe
habe.
mich jetzt noch nicht damit so mit beschäftigt, aber es werden vermutlich Remakes sein, aber ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es da Remakes gab. Also.
Ja, muss ich sagen, da habe ich auch erst, glaube ich, von erfahren, als die schon draußen waren, tatsächlich.
Ja, also ganz interessant war es auf jeden Fall wieder und es war grundsätzlich auch eine sehr schöne Erfahrung, wie du gesagt hast, ne? Also ich meine, schön in dem Sinne, dass ich halt nochmal Leute, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe, hier zum Beispiel den Harald Ebert von Nintendo, das war mir sehr wichtig, dass ich den nochmal treffe. Ich habe den das letzte Mal vor der Pandemie gesehen, also 2019 auf der Messe. Wirklich schön, den nochmal getroffen zu haben. Es ist immer lustig, sich
Ja,
mit dem zu unterhalten.
ich habe ihn ja jetzt auch kennengelernt, wirklich sehr nett, auf jeden Fall.
Genau, ne, und der stellt die Spiele dann auch immer so mit ein bisschen Herzblut vor, erzählt dann auch mal ein bisschen was Persönliches, weil man kennt sich ja dann auch schon was länger, ne, man ist was vertrauter miteinander und das mag ich halt so in der Messe. Und dann habe ich auch noch mal eine Kommilitonin getroffen, die habe ich auch das letzte Mal 2018 gesehen, stand mit der eigentlich immer nur über WhatsApp in Kontakt, die wohnt gar nicht so weit weg von mir, Simone, Grüße gehen raus, war auf jeden Fall sehr, sehr schön, weil das mag ich halt so eine Messe, es ist halt so ein Berührungspunkt. Und was ich ebenfalls toll fand, ich nehme ja immer jedes Jahr noch mein Nintendo 3DS mit, wegen Street Pass, ne? Und ich hatte am Mittwoch, wo ich da war, hatte ich 9 von 10 Begegnungen und am Freitag hatte ich nochmal 10 von 10 Begegnungen.
Ui, tatsächlich
Also,
nochmal 10, cool.
ja, also es gibt noch Leute, die den 3DS genauso mögen wie ich und das finde ich toll. Wir hatten ja mal über die besten Nintendo-Konsolen gesprochen, unserer Meinung
Genau,
nach im Podcast.
genau.
Da war der 3DS ja auch ziemlich weit oben, also der New Nintendo 3DS für mich. Und das finde ich toll. Ich nehme den auch nächstes Jahr mit. Jetzt fehlen mir nämlich tatsächlich nur noch so, ich glaube, so 18 Puzzleteile. Ich habe ja wirklich kein einziges Puzzleteil in diesem Minispiel mir mit Münzen gekauft. Ich habe die alle durch Begegnungen gekriegt, ne, in den letzten Ja, weiß ich nicht. Das ging ja, glaube ich, von Anfang an sogar, ne? In den letzten 14 Jahren dann sozusagen. Und ich krieg die auch noch voll. Es wird vielleicht noch 1 oder 2 Jahre dauern, aber ja, ich werde die voll kriegen, Markus.
Ja, da glaube ich auch. Stimmt, ja.
Ja. Was ich halt nicht so toll finde an der Messe, wie das manchmal so ein bisschen organisiert ist, ne? Also
Ja.
wir sind dann, du hast es ja mitgekriegt, als wir von unserem Pressetermin gekommen sind, wir sind dann halt in so eine Schlange, nicht in eine Schlange, in so eine Menschenmenge reingelaufen, die zwar in die entgegengesetzte Richtung lief, aber
Ja.
nirgendwo stand, dass wir in diese Richtung nicht gehen durften. Wir mussten dann halt einen Großteil des Weges dann nochmal einfach zurückgehen, weil man uns einfach nicht erlaubt hat, die letzten 10 Meter da die Rolltreppe runter nochmal zu gehen. Ja, und dann
Oder
wären wir ja
dass
da
man oder
gewesen.
da ja oder dass man kurz für uns hier dieses Band aufmacht, dass wir da durchgehen können,
Ja,
ne?
eben. Also ich meine, klar, ist ja auch nicht die Schuld von denen unbedingt, weil das ist halt eine Sache der Organisation. Aber das merke ich leider bei der Köln-Messe jedes Jahr aufs Neue, dass die Organisation da einfach nicht wirklich hundertprozentig funktioniert. Und das habe ich ja schon bei der zweiten, dritten, vierten Messe irgendwo schon angemerkt, die es damals gab. Und es wird leider nicht besser. Ich weiß, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema und ich denke mal, die tun sicherlich auch ihr Bestes, das Ganze irgendwie alles unter einen Hut zu bringen. Und die Gamescom ist ja auch riesig, allein von den Besucherzahlen. Ich weiß gar nicht, ob es auf der Köln-Messe, auf dem Messeareal Messen gibt, die ähnlich groß sind mit so vielen
Nein,
Besuchern. Ne?
definitiv nicht.
Und
Es ist definitiv die größte, ja.
ja, und dementsprechend kann ich es schon verstehen, aber das muss besser werden. Ja, bitte, wenn jetzt einer von der Köln-Messe zuhört. Ich stehe auch gerne im Dialog bereit, meldet euch bitte, ja. Aber ich würde mich freuen, wenn es besser werden würde in den nächsten Jahren. Gut. Möchtest du noch
Ja.
abschließend was zur Gamescom verlauten lassen?
Nee, also ich habe ja eigentlich das, was ich sagen wollte, eigentlich schon so gesagt. Wie gesagt, nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall auch definitiv wieder dabei. Und ja, das wird jetzt auch bei mir wieder eine Tradition werden, glaube ich schon.
Sehr schön, sehr schön. Dann freue ich mich mit dir nächstes Jahr bestimmt mal über die Messe zu laufen.
Auf jeden Fall, machen wir, gerne.
Gut, dann kommen wir zum Abschluss noch zu unserer obligatorischen Rubrik Letzte Woche gespielt. Was fiel da bei dir an, Markus?
Ja, ich habe hauptsächlich, das will ich jetzt erwähnen, weil wir auch schon weit fortgeschritten in der Zeit sind, würde ich jetzt ein Spiel hauptsächlich erwähnen, das ich angespielt habe. Das ist die Demo zu Trails in the Sky, the First Chapter. Das Spiel kommt ja jetzt am 19. September raus und es ist ja das Remake des allerersten Teils der Trails-Reihe, die ja mittlerweile schon 12, 13 Spiele lang ist und ja eine durchgehende Story ja hat. Was ja viele Leute abschreckt, davon überhaupt irgendwie in die Serie einzusteigen. Deshalb finde ich es cool, dass jetzt von diesem ersten, allerersten Teil da das Remake rauskommt, auch weil das auf Konsolen, auf den modernen Konsolen nicht verfügbar ist, sondern nur auf dem PC. Ursprüngliche Version war auf der PSP. Und ja, also das ist ein sehr, sehr, sage ich mal, original, also sehr an dem Original angelehnten Remake ein bisschen erweitert. Sehr schöne Grafik auf jeden Fall, auch von den Falcom-Spielen, glaube ich, so mit die beste Grafik. Ich weiß auch gar nicht, ob das nochmal eine neue Engine ist, weil es sieht definitiv besser aus als als die zwei letzten Teile hier von Trails Through Daybreak. Also sieht nochmal eine Spur besser aus. Auch so was die Animation angeht von den Charakteren und so. Und ja, also Estelle Bright, die Hauptdarstellerin, ist auch eine meiner liebsten weiblichen Hauptcharaktere. Also die finde ich ganz toll. Zwar ist die neue Übersetzung, da sind die Fans schon noch so ein bisschen gespalten, weil die Estelle in der Originalübersetzung eigentlich auch im Spiel, also im Japanischen auch immer sehr, die ist sehr direkt und sehr lustig und ein paar von ihren Sprüchen und so wurden ein bisschen verändert durch die neue Übersetzung. Da sind so einige nicht ganz mit einverstanden. Muss man jetzt mal gucken, wie das im Hauptspiel ist. Genauso frage ich mich auch, das Spiel ist ja 40 Stunden ungefähr, das Original. Und das neue, das Remake soll erst 80 Stunden sein. Weiß ich jetzt auch nicht ganz, ob das unbedingt nötig ist. Oder was das heißt, oder ob damit auch nur, oder ob damit auch nur Sidequests gemeint sind und was weiß ich. Ja, also ich find auf jeden Fall cool, dass das Spiel jetzt nochmal neu rauskommt und die Demo macht auch Lust auf mehr. Also ich habe die jetzt auf der PS5 gespielt. Es wird ja auch eine Switch-Version geben und auch eine Switch 2-Version, wobei die Switch 2-Version meiner Meinung nach, soviel ich weiß, meiner Meinung nach nur digital verfügbar sein wird. Aber die Switch 1-Version ist upgradebar. Das auf jeden Fall. Irgendwie für 1 € oder so. Genau.
Ja, dann hätte man zumindest nochmal eine physische Version davon.
Richtig, dann hat man für die Switch 1 dann die Version und könnte die einfach dann auf die Switch 2-Version upgraden. Und was ich interessant finde, das kostet 1 € oder so oder 2 € dann, wegen irgendeinem japanischen Gesetz. Weil es gibt irgendein japanisches Gesetz, was irgendwie besagt, wenn man Produkt A hat, darf man Produkt B nicht kostenlos bekommen oder so. Und deshalb kosten so Upgrades bei Spielen dann zumindest 1 € oder 50 Cent, damit das Gesetz umgangen wird, sozusagen. Ist doof, aber ist anscheinend ein japanisches Gesetz und deshalb
Ja, aber
ist
gut.
das dann so.
Aber ich kann mir nicht vor. Aber ich meine, ich weiß gar nicht, ob das dann für alles zutrifft, weil das es gibt ja auch kostenfreie Upgrades, also zum Beispiel bei Shadow Labyrinth. Da konnte man ja auch kostenfrei auf
Ja,
die
genau, aber
Switch
das ist
Version.
genau, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, aber irgendwie hängt das mit diesem Gesetz zusammen.
Okay, gut. Also da sind wir dann also nicht ganz drin, aber da gibt's
Genau.
was. Ich meine, bei Fantasy Life Eye ist es ja so ähnlich. Da kauft man sich dann für 2,70 € oder was das Upgrade, ne, von der
Ja.
Switch 1 auf die Switch 2 Version. Was mich halt jetzt ein bisschen ärgert, ich hatte das Spiel ja schon bestellt, wo die Switch 2 Version noch nicht angekündigt war. Und dann hätte ich mir lieber die physische Switch 2 Version dann aus Japan bestellt, die ja auch keine GameKey-Karte ist, zum Glück.
Genau.
Ja.
Ganz genau.
Gut.
Ja, was hast du denn gespielt letzte Woche?
Ich habe zwei Spiele hauptsächlich gespielt. Das eine wäre, also ich habe noch mehreres gespielt, denke ich mal, aber ich habe zum einen Donkey Kong Bonanza gespielt. Ich denke aber mal, dass wir das im Podcast schon oft genug erwähnt hatten.
Ja,
Schätze
wahrscheinlich,
ich
ja.
mal. Ich war jetzt nicht dabei, aber ich denke mal schon. Ja, ist für mich ein netter Plattformer, aber ich kann den ganzen Hype um das Spiel nicht so ganz verstehen, tatsächlich.
Okay, finde ich komisch, ja.
Ich finde es halt so. Es ist nicht schlecht, es ist nicht schlecht, aber ich finde es jetzt auch nicht so herausragend, ne? Weil, ja, es gibt mir halt irgendwie nichts, muss ich sagen. Es ist halt irgendwie nur so kaputt schlagen und das war's dann halt und Bananen sammeln. Das war's im Grunde. Also so wirklich viel Abwechslung sehe ich in dem Spiel nicht.
Ich weiß nicht, ich finde die Welten eigentlich sehr, sehr nett designt und auch alles sehr, sehr sympathisch, sehr, sehr charmant alles gemacht. Also
Ja, also
da,
da kann ich, stimme ich dir auch zu, da stimme ich dir auch zu, aber ich finde es auch vom Gameplay finde ich es halt nicht so, wie ich es gerne hätte, tatsächlich.
Also
Also
ich
ich.
finde, das ist ja schon noch ein bisschen mehr. Ich meine, man hat ja auch andere Fähigkeiten und diesen Benensas und so, es ist ja durchaus noch mehr möglich. Klar, es gibt immer diese genau wie bei Mario Odyssey ja auch, diese Level, die es dann da ab, die so separat sind und wo es dann diese Challenges quasi gibt, ne? Da ist ja eigentlich so, dass man da schon alle Fähigkeiten einsetzen muss, um da durchzukommen.
Naja, das ist schon richtig, aber bei Mario Odyssey fand ich es zum Beispiel cool, du läufst irgendwie nur so 2 Meter und du hast direkt irgendwie was ganz Neues irgendwie wieder, weil es so kreativ ist. Und das fehlt mir so ein bisschen hierbei. Aber wie gesagt, es ist nicht schlecht, ich bin jetzt auch schon auf Ebene 1200 oder sowas. Und ja, also ich werde das auch durchspielen, ich habe da auch Bock weiterzuspielen, aber wie gesagt, ich finde es jetzt, es ist ein okayes bis gutes Spiel, aber für mich nicht herausragend persönlich.
Okay,
Da.
verstehe. Ja gut, ist ja
Ja,
jedem
eben, ne?
das, ne? Genau.
Also, ich meine, ich habe mich damals auch gewundert, warum alle so Skyrim gehypt haben und ich immer noch sage, Morrowind ist das Beste der Elder Scrolls-Reihe, aber egal.
Ja, da bin ich bei dir ähnlich dabei. Also Skyrim ist auch nicht mein liebstes Elder Scrolls, definitiv nicht.
Ja, gut. Aber ist ja auch ganz egal, Geschmäcker sind ja auch
Genau,
verschieden.
ganz
Und
genau.
wenn es euch allen da draußen gefällt, bitte spielt es, lobt es weiter. Ne? Aber ich guck mal, wie es sich so in den letzten Spielstunden jetzt noch auf mich zukommen, dann noch wirken wird. Ja, und dann habe ich gespielt, weil es jetzt vor ein paar Tagen endlich angekommen ist bei mir. Shin-Chan, Abenteuer in Kohlenburg. Also der zweite Teil dieser Crossover-Reihe mit der Natsuno. Nee, Entschuldigung. Doch, Natsuno no Yas. Nee, Yas. Nee,
Natsuno
Boku no
Yasumi,
Bok,
ne?
Bok, Boku
Boku no
no
Yasumi.
Natsu Yasumi, ja.
Genau,
Reihe.
genau.
So, jetzt haben wir es. Das ist Crossover. Und ich fand den ersten Teil davon ja auch ziemlich gut. Hab den so gerne gespielt, fand den klasse. Und jetzt habe ich den zweiten Teil angefangen. Der kommt da noch nicht so ganz ran. Aber das Spiel ist auch ein bisschen langsamer, habe ich auch das Gefühl, so vom Erzähltempo her. Und da bin ich halt mal gespannt, wie das noch weitergeht. Aber mir gefällt das auf jeden Fall schon wieder, dass ich halt angeln kann, dass ich Insekten fangen kann, dass ich nach und nach die Welt erschließe und Nebenquests erfüllen kann und solche Sachen. Es macht Spaß. Also das ist so ein Spiel, das spiele ich jeden Tag so ein, zwei Stunden lang. Da habe ich echt Freude dran. Und dann spiele ich wieder was anderes. Ne? Aber es ist halt einfach so ein schönes Spiel und ich finde es toll, dass es noch in meinem Sommerurlaub gekommen ist, weil das ist halt immer so ein typisches Sommerspiel, auch wenn es
Ja.
eher so im Ende Frühling spielt diesmal. Aber trotzdem, ich mag Shinchan, ich mag Boku no Natsu Yasumi und bin da sehr zufrieden mit eigentlich, auch wenn ich den ersten Teil bislang noch besser finde.
Ah ja, okay.
Ja.
Cool. Alles klar.
Ja, und ein Spiel, was ich jetzt vielleicht dann doch noch erwähnen würde, weil es mir ziemlich wichtig ist und dass auch mittlerweile der Test auf unserer NMAX-Seite vorhanden ist. Das County ist ein sehr schönes Cozy Game, also ähnlich wie Shinchan, aber dann nochmal vielleicht ein bisschen schneller im Tempo. Man übernimmt in so einer Kleinstadt, wo eigentlich nicht mehr viel los ist. Also vergleicht es vielleicht mit Detroit oder sowas, ja. Wobei, gut, Detroit ist nochmal ein bisschen größer, aber da ist die Industrie ja auch kaputt im Grunde. Nee, aber das spielt halt in so einer Stadt, Blomkest wird sie genannt. Und man kommt da halt hin, man benimmt so einen kleinen Supermarkt, der ist am Anfang halt eher so ein Tante-Emma-Laden, den kann man aber mit der Zeit halt vergrößern. Und man muss dann auch, ja, die Warenpräsentation übernehmen, also was kommt halt in den Laden rein, dann kommen auch Leute, die kaufen das. Und man selbst steht dann tatsächlich an der Kasse und muss dann halt das Ganze auch dann scannen oder halt die Preise eintippen, ja, und dann hat man natürlich so ein Büchlein, wo alle Preise drinstehen, aber man lernt mit der Zeit diese Preise tatsächlich auswendig, ne, und man tippt dann halt so fleißig halt ein, was die einem dann bezahlen müssen. Das ist halt echt toll. Und dann haben auch diese ganzen Nebencharaktere, von denen es eigentlich gar nicht so viele gibt, auch noch so tolle Hintergrundgeschichten. Dann gibt es so einen korrupten Stadtrat zum Beispiel, der verspricht einem, dass er einen hilft, wenn man dann hier bitte so ein paar Akten für ihn vernichtet. Ne? Er sagt nicht, was einem da drin steht, aber wenn man die dann zum Beispiel im Menü anschaut, dann ist das einfach alles nur so belastendes Beweismaterial gegen ihn oder sowas, ja. Und man soll es dann einfach irgendwie verschreddern. Das ist total lustig auch. Kann ich nur empfehlen. Also wer so cozy Games wie Stardew Valley mag oder einfach das Ganze mal in so einem Supermarkt-Setting haben will, ey, holt es euch. Es ist toll. Es kostet auch, glaube ich, nur 20 € und so oder so. Es gibt, glaube ich, auch eine physische Version in Nordamerika. Kann man sich dann auch natürlich gönnen. Aber man sollte es, so wie ich gesehen habe, wohl eher auf der Switch 2 spielen, weil es so ein paar Frame-Drops auf der Switch 1 noch gibt. Und vielleicht,
Ah
glaube
ja,
ich, auch sogar
okay.
längere Ladezeiten so ein bisschen. Aber deswegen, auf der Switch 2 läuft es super.
Ah, okay, cool. Ja, also wo du Cozy Games sagst, also ich finde Trails in the Sky ist auch so ein bisschen ein Cozy Game, finde ich. Ist zwar ein Rollenspiel, aber hat irgendwie so eine leichte Atmosphäre irgendwie, auch weil das ja auch der erste Teil ist, es geht auch relativ langsam los und es ist auch noch nicht das Ende der Welt, das man verhindern muss oder so, sondern man lernt die Charaktere da mehr so kennen. Finde ich auch sehr cozy, das Spiel. Da, wo du es sagst, ist was jetzt nochmal eingefallen.
Ja, gut. Ja,
Genau.
ich könnte noch weitere Spiele erwähnen, die ich jetzt gespielt habe, aber das lassen wir jetzt einfach, sonst würde es zu lange gehen.
Wollte ich gerade sagen, ich glaube, dann kann man sich ja für den nächsten Podcast noch was aufsparen. Genau.
Genau, ich werde bestimmt auch bald mal wieder mit dabei sein und dann kann ich die Spiele vielleicht ja nochmal herausgraben, nochmal erwähnen. Gut,
Genau.
Markus, es war mir eine Freude, dass wir den
Ja.
Podcast zur Gamescom 2025 aufnehmen konnten.
Auf jeden Fall, mir auch, ja.
Ja.
Hat mir sehr viel Spaß
Ja,
gemacht.
dann auch vielen, vielen Dank an unsere Hörer und Hörerinnen, die jetzt 80 Minuten lang dabei geblieben sind. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt ein paar Eindrücke von der Gamescom gewinnen können. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu den drei Nintendo-Titeln habt, die wir gespielt haben, schreibt es gerne in die Kommentare, weil alles konnten wir hier ja nun nicht erwähnen. Oder auch zur Gamescom an sich könnt ihr uns ebenfalls sehr gerne Kommentare schreiben. Wir lesen die natürlich auch durch und werden darauf antworten. Und falls ihr vielleicht sogar Fragen zum nächsten Thema habt oder Anmerkungen, bestimmte Wünsche, es geht nämlich in der nächsten Woche um die Nintendo GameCube-Spiele, die es auf der Switch 2 gibt in dieser App, wenn man eben Nintendo Online-Mitglied ist. Dann schreibt das ebenfalls in die Kommentare. Wir gehen dann bestenfalls dann auch im Podcast darauf ein. Ja, dann in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Bis zum nächsten Mal. Tschüss!